Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Kürzlich erst hat der Spatenstich für den jüdischen Garten in den Berliner Gärten der Welt stattgefunden, also dem Ort der IGA 2017, der internationalen Gartenausstellung vor 2 Jahren. Seitdem steht in den Gärten der Welt das wohl prominenteste Wahrzeichen, die Seilbahn mit den modernen Gondeln, die teils einen verglasten Boden haben, und den 3 Haltestationen. Unter der Seilbahn gibt es hier bereits einen christlichen Garten, einen islamisch-orientalischen Garten, auch einen buddhistischen, hinduistischen und einen Zen-Garten. Schamanismus und Konfuzianismus sind hier ebenfalls vertreten. Nun soll also auch die letzte der großen monotheistischen Religionen einen Garten erhalten. Ich habe es bereits verraten, der jüdische Garten. Da das Land Berlin über eine landeseigene Gesellschaft die Gärten der Welt betreibt, gab es dazu natürlich eine Ausschreibung. Den Wettbewerb hat das Büro für Landschaftsarchitektur Atelier Le Balteau gewonnen. Alles gut, könnte man meinen, nur weiß bis heute niemand, was dort genau wachsen soll. Warum das so ist, werden Sie gleich im Gespräch mit Jael Kupferberg herausfinden. Ich sprach mit ihr vor der Sendung. Jael Kupferberg ist Literaturwissenschaftlerin, arbeitet seit einem Jahr als Vertretungsprofessorin am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin und war davor am Lehrstuhl für jüdische Religion und Philosophie an der Universität Potsdam. Sie hat das Projekt mitbetreut. Guten Tag, Frau Kupferberg.
Guten Tag.
Die Gärten der Welt machen sich also daran, einen jüdischen Garten zu bauen. Christoph Schmidt, der Geschäftsführer des landeseigenen Unternehmens Grün Berlin GmbH, sieht sich in einer Vorreiterrolle für einen offenen jüdischen Garten.
Das ist ja ein Unikat, das wir da gerade herstellen. Und es lebt gerade von der Nicht-Umgrenzung. Das ist ja das Besondere, das Dynamische, das Nicht-Umgrenzte, das Verbindende, den Dialogsuchende. So sind die Wege angelegt und so sind auch die nicht vorhandenen Ränder angelegt. Sie sind fließend.
Worin liegt denn das Besondere in dem Unterfangen, einen jüdischen Garten in Berlin zu bauen, Frau Kupferberg?
Zuerst möchte ich sagen, da bin ich sehr beeindruckt von Christoph Schmidts Aussage, denn er hat die Studie, die ich aufbereitet habe, gründlich gelesen. Und ich finde das ganz erstaunlich, dass er das auch so schön nochmal in seinen Worten formulieren kann. Die Herausforderung besteht darin, einen jüdischen Garten zu bauen, in dem wir eigentlich von einem jüdischen Garten als solchem überhaupt keinen Begriff haben. Wovon lebt ein jüdischer Garten? Er lebt im Prinzip nur im Handeln und im Tun, in einer Praxis, nicht so sehr im symbolhaften Dokument. Und das war das Schwierige an der Konzeption. Und als man mich fragte oder herbeigerufen hat, ich solle bei dem Expertengremium teilnehmen, da stellte sich ziemlich schnell raus, dass Wissen über Judentum wenig vorhanden ist. Und das war das wichtige Moment. Das war meine Aufgabe, dass ich hier eine Studie verfasse, um Grundlagen des Naturverständnisses des Judentums auszuarbeiten und gleichsam mitzuliefern, was Judentum überhaupt sei. Und das Interessante an Christoph Schmidts Aussage ist, es ist grenzenlos und wir wollten auch tatsächlich nicht wie andere Gärten Mauern bauen, sondern eben mauerlos verfahren. Und das hat das Atelier Le Balteau gut umsetzen können. Also das Problem liegt im jüdischen Garten darin, dass wir im Prinzip davon gar keinen Begriff haben und haben können.
Kein Wunder also, dass das Projekt anfangs noch etwas unorientiert vielleicht ablief. Ich möchte noch einmal Christoph Schmidt von den Gärten der Welt zu Wort kommen lassen.
Ja, das war ja unglaublich aufklärend, sage ich mal, die Studie von Frau Dr. Kupferberg zur Fragestellung des Naturverständnisses des Judentums. Und erst da wurde uns bewusst, dass man nicht mit reiner, platter Symbolik kommen darf und auch argumentieren darf.
Was meint er denn damit?
Ja, ich freue mich sehr. Er beruft sich im Prinzip auf das, was ich ganz deutlich gemacht habe. Es ist das Bilderverbot, das im Judentum besteht. Und es ist vor allem eine Referenz dahingehend, dass die Ethik über Ästhetik im Judentum fundiert ist. Das heißt, wir haben eine ethische Aneignung von Welt, eine ethische Aneignung von Natur und keine ästhetische. Deswegen existiert der jüdische Garten als solches wie der englische Garten oder der französische Garten auch gar nicht, weil die Ethik des Judentums in der Praxis liegt und eigentlich keine Ästhetik fordert. Mein Lieblingsgarten, wenn es ein jüdischer Garten ist, liegt in Ein Gedi. Das ist ein Kibbutz oberhalb des Toten Meeres. Und da denke ich, ja, das ist ein jüdischer Garten. Das ist eine paradiesische Vorstellung. Und das Schöne daran ist, es ist unglaublich üppig. Dieser Garten ist vital, er strotzt vor Lebendigkeit. Und das ist es eigentlich, was ich mir für den jüdischen Garten gewünscht habe. Nun ist der jüdische Garten aber in Deutschland ein anderer, zumal in Marzahn liegend, auf märkischem Sand gebaut. Und wir können nicht erwarten, dass hier diese Vitalität, diese Positivität sozusagen auch zum Ausdruck kommt. Und die jüdische Wirklichkeit war historisch eine andere, ist historisch eine andere. Und ich meine auch, und das ist ein zweiter Punkt, dass hier Geschichte und Gesetz sozusagen aufeinander fallen. Das heißt, wir haben für das Judentum und das jüdische Leben zwei konstitutive Elemente. Das ist zum einen das Gesetz, das ist die Halacha, die Torah, und auf der anderen Seite einfach die Geschichte. Und diese beiden Dinge miteinander zu verbinden, das ist Aufgabe eines jüdischen Gartens hier in Berlin. Darin liegt auch ein großes Potenzial, aber auch eine große Vielschichtigkeit.
Darüber war ja auch Frank Sadina, der Projektleiter bei Grün Berlin, der den jüdischen Garten dort betreut, ziemlich dankbar.
In dieser Arbeit mit Frau Dr. Kupferberg insbesondere, die heute leider nicht da war, habe auch ich persönlich so viel gelernt von dem, was vermeintlich jüdisch ist oder sein müsste oder wie man so einen Garten selbstverständlich gestalten muss, dass das überhaupt gar nicht geht aus der innerjüdischen Sicht, weil nur Klischees bedient werden oder weil man mit Dingen, die würdig behandelt werden müssen, vielleicht als Nicht-Jude diesen sensiblen Umgang nicht hat, war super wichtig, dass wir die bei uns hatten, um uns zu diesem Ergebnis zu führen, das alle mittragen.
Sprechen Sie doch mal aus dem Nähkästchen. Worum ging es denn da ganz konkret? Es geht ja da um ein Bäderverbot, welches Sie bereits ansprachen, und um Hecken.
Also es gab tatsächlich Vorschläge, die unglaublich symbolhaft und ich würde sagen kitschig waren. Das waren ganz am Anfang allerdings, muss man sagen, Übersetzungen von rituellen Gegenständen, sakralen Gegenständen wie Menorah oder der Talmud, der ist nun nicht insbesondere sakral, aber das war eine bildhafte Übersetzung des Judentums. Und da haben einige, auch die Vertreter des Zentralrats und ich als eher säkulare Jüdin gesagt, also das geht nicht. Nicht nur, weil es schlechter Geschmack ist, nicht nur, weil es Kitsch ist, sondern auch, weil das Judentum nicht genuin ist. Das kann man im Christentum wunderbar mit dem Kreuz machen, aber im Judentum, weil wir dieses Bildverbot haben, geht so etwas nicht. Und das mussten wir erstmal klarstellen. Und deswegen braucht es auch eine gründliche Aufklärung über das Judentum, sonst wäre das alles womöglich kitsch und symbolhaft geworden.
Das heißt, es wird keine Hecke geben in der Form eines siebenarmigen Leuchters?
Definitiv nicht.
Aber es gibt auch andere Beispielgärten, in denen nicht so bildhaft gearbeitet wurde. Ich denke an den Liebermann-Garten am Großen Wannsee hier in Berlin oder auch den Frenkel-Garten in Berlin-Kladow.
Ja, was machen diese Gärten zu einem jüdischen Garten? Fragezeichen. Reicht es, dass der Auftraggeber in Liebermann oder Frenkel sich einen Garten wünschen? Muss Judentum in dem Garten selbst eingeschrieben sein? Und dann haben wir das Problem, was bilden wir denn ab? Und insofern müssen wir das Nicht-Bildhafte, und das ist die Krux daran, bildhaft übersetzen. Weil wir wollen ja eine Konkretion, wir wollen ja eine Historie, wir wollen ja eine Wirklichkeit, wir wollen ja etwas aufbauen, wir wollen ja eine Positivität, würde man philosophisch sagen. Und diese Positivität entspricht aber generell nicht so sehr einem Bild oder einer Architektur, sondern vielmehr dem Leben. Und ich würde sagen, ja, wovon ist eigentlich der Liebermann-Garten Ausdruck? Von einem fast aristokratisch-bürgerlichem jüdischen Bewusstsein als historisches Dokument. Hier konnte sich ein etablierter Maler einen Garten leisten. Das sagt über seine historische Situation, seine gesellschaftliche und seine soziale Rolle etwas aus. Aber ob das genuin jüdisch ist, wage ich zu bezweifeln.
Beim Siegerentwurf versucht man, dem natürlich entgegenzutreten und etwas genuin Jüdisches zu erreichen, wie Sie sagen. Dazu noch einmal Christoph Schmidt.
Was macht ihn besonders? Ich glaube, er analysiert schon sehr gut, was es heißt, ein jüdisches Kulturverständnis in ein gebautes Umfeld zu transferieren. Und die Analysephase war sehr intensiv. Man wollte weg von rein plakativen Strömungen und Darstellungen. Und damit bediente man eigentlich genau diese Studie von Frau Dr. Kupferberg. Die Unsicherheit liegt darin begründet, dass dieser Garten sich ja entwickelt. Also nicht mit einem Paukenschlag ist er fertig, sondern wir werden zunächst im nächsten Jahr einen Rahmen gesetzt bekommen, der dann aber über 2 Jahre sich weiterentwickelt. Also die besonderen jüdischen Pflanzen wollen ja erst gefunden werden. Das ist ein Prozess, ein sehr aufwendiger. Und damit gibt es nicht mit dem Paukenschlag den fertigen Garten. Und das ist natürlich ungewöhnlich, auch für die Besucher, für diejenigen, die sich dem Ort annähern wollen. Und darin lag auch zu Zeiten des Wettbewerbs, auch in der Jury, eine Unsicherheit begründet.
Ich möchte es noch mal etwas flapsig interpretieren. Einen falschen Garten hätte man sofort haben können. Der richtige Garten bringt das Ergebnis dahin, dass man eigentlich jetzt gar nichts hat.
Ja, also was Sie aussprechen, ist genau die Dialektik, in der wir uns befinden. Und ich meine auch, wir müssen den Besucherinnen etwas bieten. Wir müssen was Zeigbares haben. Es ist im Prinzip die Quadratur des Kreises. Wir wollen die Ethik stärker herausstellen oder der Entwurf, der jetzt vorliegt, oder der Gewinnerentwurf möchte genau das, diese Ethik und diasporisches Denken, wenn Sie so wollen, darstellen, aber es ist ja im Prinzip nicht darstellbar. Ich meine, dahingehend wird es noch Konkretion geben und ich meine, das wird sich jetzt auch entwickeln und sollte sich auch entwickeln, denn natürlich können wir etwas darstellen. Wir können auch abstrakte Dinge darstellen. Das muss im Prinzip jetzt geleistet werden, diese Transferleistung vom Abstrakten zum Konkreten.
Das wird vom Atelier Le Balteau erarbeitet. Da gibt es eine Recherchegruppe, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Konkret geht es darum, dass die Pflanzen noch gefunden werden müssen, welche dort angepflanzt werden. Dazu sagt Marc Fusol, einer der dort beschäftigten Landschaftsarchitekten.
Das wird sehr, sehr spannend, weil wir kriegen eigentlich von unseren Chercheurengruppen irgendwann Anfang nächstes Jahr so eine große Liste, was alles rausgefischt wurde von dieser literarischen Recherche. Da haben wir fast die Rolle eines Chefkoch, der mit diesem Ingredient das beste Gericht machen muss. Eigentlich sehr, sehr schön spielerische auch Gedanken.
Ist das in Ihrem Sinne?
Ja, also diese Metapher vom Koch finde ich gut, das gefällt mir gut. Der Bezug zur jüdischen Küche, da könnte man ja auch ganz viel machen mit Gewürzen und Haftalah-Kräutern und was weiß ich. Also das gefällt mir gut, mir gefällt gut die Entwicklung und mir gefällt noch besser, wenn wir dann auch noch was sehen. Das heißt, also was schon intendiert ist, dass die Besucherinnen zwar am Objekt Garten eine Erfahrung machen, aber dass da auch irgendwann etwas zu sehen ist und nicht nur irgendwann, sondern auch bald. Und ich glaube schon, dass man sich relativ früh auch auf diese Kräuter und Pflanzen einigen kann.
Wobei Marc Fusol ja auch sagt, dass er viel mit Stecklingen arbeiten möchte, die dann auch wiederum etwas Zeit brauchen, um Wurzeln zu schlagen, um angenommen zu werden, auch von der Erde. Die Erdbearbeitung ist auch ein großer Teil dieser ganzen Planung. Es wird ein Netz aus gekrümmten Wegen geben, mit kleinen Plätzen. Zwei Pavillons sollen dort stehen, dass man auch in einen Dialog miteinander treten kann. Und inmitten dieses Netzes wachsen dann in diesen länglichen Blumenbeeten die Pflanzen. Insgesamt wirken die Computerbilder für mich sehr aufgebrochen, schon wild, fast schon natürlich. Es gibt nicht viele gerade Kanten.
Ja, das würde mir sehr gut gefallen eigentlich, weil ich finde, das ist schon eine pädagogische oder didaktische Herausforderung für den Besucher. Und wir appellieren da sozusagen an die Mündigkeit, zu sagen, ich nehme das jetzt mal so an und meine Sehgewohnheit wird gebrochen dadurch. Ich finde das in Ordnung. Alles andere ist da sehr ästhetisch geordnet, sehr symbolhaft übersetzt. Also die anderen Gärten sind viel eindeutiger lesbar. Das wird dieser Garten nicht sein und das gefällt mir daran. Ich kann das nur begrüßen. Ich verstehe aber das Bedürfnis auch der Besucherinnen und Besucher, dass sie auch etwas sehen wollen. Aber dass das Leben prozesshaft ist, dass es eine Entwicklung ist, das wird somit auch übersetzt, landschaftsarchitektonisch, von dem Atelier de Balteau. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Es irritiert und es wird ja ein Ergebnis geben, aber es wird es nicht sofort geben. Mir gefällt dieser Entwurf gut, auch wenn er den Besucherinnen und Besuchern einiges abverlangt.
Auch Frank Sardiner, der Projektleiter, steht tatsächlich hinter diesem Siegesentwurf.
Eine der Besonderheiten, die dieses Projekt oder diesen Entwurf in dem Wettbewerb von allen anderen unterschieden hat, dass es eben kein fertiges Bild war, sondern dass das Büro, was ja nicht nur Atelier Le Balteau ist, sondern eben auch mit den Künstlern Manfred Pernice und Wilfried Kühn, dass die eben diesen Schaffensprozess in den Mittelpunkt gestellt haben. Also nicht etwas Fertiges hinzustellen, sondern da sie postuliert haben, das Judentum, eine der Besonderheiten ist eben Haltung und Handlung, nicht fertiges Bild, dass das der Mittelpunkt ist in diesem Entwurf und deswegen der Garten eigentlich nur gemeinsam mit anderen entwickelt werden kann.
Ja, ich glaube, eine andere Dimension ist tatsächlich, dass dieser Garten in Berlin gebaut wird. Und ich meine auch, dass Geschichte in irgendeiner Form dort mitgedacht werden sollte.
Sie sagen jetzt aber auch, dass der jüdische Garten als solcher gar nicht so deutlich erkennbar sein könnte. Das Thema der Assimilation scheint sich ja da auch wieder zu spiegeln.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Auf der Metaebene ist das so. Ja, das ist hochinteressant. Eigentlich ist dieser Garten, und wenn man politisch sein möchte, eine symbolhafte Bestätigung des diasporischen Lebens.
Deswegen sollte es auch kein orientalischer Garten sein.
So ist es. Also man könnte schon sagen, indem es sich alles Symbolhaften entzieht, allem nationalen Emblem, im Prinzip auch den sakralen Emblem, ist es durchaus ein diasporischer Garten, ja. Und in dem Sinne natürlich hat das auch politische Aussagekraft.
Gerade in den heutigen Zeiten ist es schwer vorzustellen, dass ein diasporischer Garten völlig offen bleibt, dass jeder da reingehen kann. Natürlich gibt es die geschützte Atmosphäre der Gärten der Welt. Man muss Eintritt zahlen. In der Nacht ist der geschlossen. Dort werden keine betrunkenen Menschen etwas anstellen können. Und trotzdem
ist der Garten verletzbar. Ja, er ist verletzbar. Aber wir sind alle verletzbar. Das Judentum ist verletzbar. Das ist nicht nur historische, sondern auch reale Wirklichkeit. Und wir hatten andere Entwürfe, die genau dem entgegengesetzt haben, so nationalen Ethos. Und das ist auch durchaus berechtigt. Nur diesen nationalen Ethos konnten wir, auch wenn der ästhetisch unglaublich raffiniert ausgebildet war, hat uns in seiner Ethik nicht ganz so überzeugt wie der Entwurf von Balteau. Also es war eigentlich auch eine Entscheidung hin zum diasporischen und vielleicht auch zum verletzlicheren Garten.
Die große Wunde im Judentum ist immer noch die Shoah.
Absolut.
Findet die auch einen Ausdruck in diesem Garten?
Das ist eine gute Frage. In den letzten Sitzungen, die wir hatten, habe ich darauf auch gedrungen, dass sie in irgendeiner Form zum Ausdruck kommen sollte, weil der Garten darf nicht nur lieblich sein. Der darf auch nicht nur einen positiven Diaspora-Bezug haben, sondern das Leben in der Diaspora war schon immer höchst fragil und höchst verletzbar. Und ich meine auch, dass das der Standort in irgendeiner Art und Weise, also der Märkische Sand, der Boden, der Wald, der daneben steht, auch immer als Orte der Gewalt vorhanden waren und da waren. Das waren Orte der Gewalt und dieses muss man auch in irgendeiner Form sichtbar machen. Da gibt es, glaube ich, Überlegungen zu, wie man das schaffen kann.
Wir sind gespannt. In einem Jahr soll der Garten eröffnet werden. Ich sprach mit Jael Kupferberg von der Technischen Uni Berlin, die auch an den Grundlagen dieses Siegesentwurfes quasi mitgearbeitet hat. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.